Ja, von mir auch nochmal einen guten Morgen an diesem Sonntag. Hier hängt keine Uhr im Saal, ich habe auch keine, also ihr müsst jetzt einfach so lange mitmachen, wie lange es halt geht. Ja, ja, ich habe ein Thema heute oder einen Text. Ich glaube, der ist, denke ich, schon sehr bekannt, aber er hinterlässt doch immer wieder auch Fragen oder auch manchmal ein komisches Gefühl oder ein beklemmendes Gefühl, man weiß nicht so recht, wie soll ich jetzt damit umgehen? Es ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, steht in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Jesus spricht, denn dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Für mich ist es einer der tragischsten Sätze der Bibel, wenn hier in Vers 12 steht, er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und man fragt sich, wie passt das zum Rest des Evangeliums? Wir lesen in der Regel, wenn wir so die Bibel studieren oder wenn wir in den Evangelien unterwegs sind, da lesen wir immer, dass bei Jesus alle willkommen sind. Und jeder, der zu ihm möchte, der findet Einlass. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und hier trifft es uns eigentlich wie ein Schlag, wenn da welche zu Jesus kommen und sagen, Herr, öffne uns. Und sie bekommen als Antwort, ich kenne euch nicht. Das ist schon krass. Und man fragt sich, wie passt das zusammen? Nun, es ist relativ, man kann eine eindeutige Antwort darauf geben, es sind verschiedene Situationen. Dieses Gleichnis spricht eindeutig davon und von dem Geschehen, wenn Jesus wieder auf diese Erde kommt. Wenn Jesus wiederkommt und diese Welt zu ihrem Ende, zu ihrem Ziel, zu ihrer Vollendung kommt oder eben zu ihrem Untergang. An diesem Punkt, dann ist es entschieden. Da ist die Tür zu. Und ich bin entweder drinnen oder draußen. Das ist ein Punkt, der uns in diesem Gleichnis und auch in vielen anderen sehr deutlich gemacht wird. Es gibt einmal einen Punkt, wo ich entweder drinnen oder draußen bin. Es gibt eine Ewigkeit bei Gott und es gibt eine Ewigkeit getrennt von Gott. Das ist eine Tatsache, die wir uns einfach immer wieder vor Augen halten müssen und zu der wir auch stehen müssen. Die wird an vielen Stellen doch relativ lapidar übergangen. Das ist, ja, einen Unterschied macht. Aber bis dahin gilt, was Jesus sagt. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bis dahin ist die Tür offen. Und die bleibt offen. Und da ist jeder eingeladen und da ist jeder willkommen. Und da gibt es nichts, was mich hindern könnte. Und da gibt es nichts, was Jesus daran hindern könnte, mich zu empfangen. Und jeden von uns und jeden Menschen, der auf dieser Erde unterwegs ist, zu empfangen und einzuladen und anzunehmen. Und noch leben wir in dieser Zeit. Und noch ist die Tür offen. Und dafür wollen wir dankbar sein. Aber am Ende dieser Geschichte steht halt diese Tatsache, es sind 5, die kommen am Ziel an, also an dem, was sie sich vorgenommen haben. Die sind bei dieser Hochzeit dabei und 5 sind nicht dabei. Und man fragt sich, was ist hier passiert? Also so diese, ich sag's jetzt mal so, diese verbreitete Gedanke oder wie man dieses Gleichnis versteht, ist ja der, da machen sich 10 auf den Weg. Es sind 10 gemeinsam unterwegs und am Ende kommen aber nur 5 ans Ziel an. Das ist ja schon tragisch. Also wenn da wirklich 10 gemeinsam gestartet sind, wenn da 10 gemeinsam im Glauben angefangen haben und es kommen nur 5 an, das ist ein Armutszeugnis. Das wäre auch ein Armutszeugnis für Gott, wenn er letztlich nur 5 Leute durchbringt und 5 auf der Strecke bleiben. Und die Frage, die sich für mich hier stellt, sind die tatsächlich von Anfang an auf demselben Weg? Es wird uns berichtet von 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen. Und ich habe mich mal mit diesem Begriff Torheit etwas beschäftigt. Was ist denn Torheit? Und da wird sehr schnell deutlich, Torheit ist viel mehr als nur Schusslichkeit oder Vergesslichkeit oder eine Nachlässigkeit. Torheit ist etwas, was in der Bibel doch sehr deutlich benannt wird und auch drastisch beschrieben wird. Und ich möchte mal ein bisschen auf diesen Begriff Torheit eingehen. Ich habe mal hier ein Bibellexikon mitgebracht und lese mal ein paar Zeilen daraus vor. Im Alten Testament, vor allem in den Weisheitsbüchern, also das sind Sprüche, Prediger und die Psalmen, wird eine Linie aufgezeigt, die Jesus und auch Paulus aufnehmen. Der von Gott losgelöste Mensch sieht Gottvertrauen und Gottesfurcht als Torheit an und merkt dabei nicht, wie er selber darüber zum Toren wird, der sich dem Verderben preisgibt. Die Ursache der Torheit ist die Leugnung der Wirklichkeit Gottes und die Weigerung, dem Wort Gottes zu gehorchen. Der Tor baut auf Vergängliches. Eine bekannte Geschichte im Neuen Testament, das ist die Geschichte von dem reichen Kornbauern, also einem erfolgreichen Unternehmer, der unheimlichen Ertrag hat in seiner Arbeit. In dem Fall ist es eben ein Bauer. Und dann wird berichtet, ja, wie er so fragt, was mache ich denn nun? Also ich kann das alles gar nicht fassen, was ich da erwirtschaftet habe. Und dann wird uns beschrieben, seine Überlegungen, die durchaus klug sind. Er schafft Raum, um all diesen Ertrag ja, zu gewinnen und auch sinnvoll anzulegen. Aber wenn man diese Geschichte liest, dann kommt immer nur vor, ich werde und ich in meinem Herzen und ich habe jetzt Ruhe und ich habe jetzt genug. Da kommt Gott nicht vor. Und das wird uns in der Bibel als Torheit benannt. Da, wo Gott in meinem Leben nicht vorkommt, da, wo er mir nicht nur einfach egal ist, sondern wo ich ihn bewusst ablehne, wo ich bewusst sage, ich brauche Gott nicht, wo mich sein Wort bewusst nicht interessiert, das wird mit Torheit beschrieben. Und im Neuen Testament ja, setzt sich diese Linie fort. Und das Wort, das hier in dieser Geschichte für Torheit steht, da steht im Griechischen, steht da Moros. Und Moros ist in der griechischen Mythologie der Gott des Verhängnisses und des Untergangs. Und das ist ja schon mal ja, bezeichnend. Und dieses selbe Wort, was hier für Moros steht, das verwendet Paulus auch an anderer Stelle, nämlich im Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 21 und 22, möchte ich euch vorlesen. Da schreibt Paulus, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für Weise ausgaben und sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt. Also hier schreibt Paulus, sie haben von Gott gewusst, aber sie haben sich bewusst gegen ihn entschieden und haben sich bewusst geweigert, diesem Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Das ist Torheit. Und so werden uns diese fünf Jungfrauen hier beschrieben. Das, was die hier machen, ist eine Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung, eine törichte Entscheidung, wie sich herausstellt. Und worin bestand denn nun diese Torheit, die sie begangen haben? In unserer Geschichte ist es die, sie nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Und es steht auch tatsächlich so da, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Also es ist nicht einfach nur so, dass die gedacht haben, ja, was in der Lampe ist, das wird schon reichen. So wie eine Nachlässigkeit oder ein Versehen. Es steht eindeutig da, sie nahmen ihre Lampen, aber nahmen kein Öl mit. Das ist eben Torheit, etwas, was man nicht nachvollziehen kann. Und das Ganze wird noch ein bisschen deutlicher, wenn man dann mal so in die Geschichte damals und in die kulturellen Gegebenheiten der damaligen Zeit schaut. Es wird ja von einer Hochzeit berichtet, die stattfinden soll. Und es wird berichtet, dass der Bräutigam unterwegs ist zu diesem Fest. Nun ist eine Hochzeit in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, das ist heute, glaube ich, noch gar nicht so viel anders, ist kein so minutiös geplantes Fest, wie das bei uns ist. Da ist dieser Bräutigam, der unterwegs ist, der kommen wird, aber wann das passiert, das ist nicht so klar. Also schon in den nächsten Tagen, aber ob das heute ist oder morgen, es ist nicht wirklich so bekannt. Also man muss sich schon auf einen gewissen Zeitrahmen einstellen. Und dazu kommt, dass diese Lampen, von denen hier gesprochen wird, das sind ja Lampen, die man draußen verwendet hatte oder verwenden musste, weil die waren ja draußen unterwegs. Und die Lampen, die für draußen verwendet wurden, das waren sogenannte Stocklampen. Und ich habe das nachgelesen. Und diese Stocklampen, die hatten nur einen kleinen Vorratsbehälter. Da hat nur wenig Öl reingepasst. Also wenn ich mich auf so ein Vorhaben einstelle oder einlasse, dann muss ich wissen, selbst wenn noch ein bisschen Öl in der Lampe ist, das reicht auf jeden Fall nicht. Ich muss mich darum kümmern, Öl mitzunehmen. Und wenn ich das nicht tue, ist es von vornherein vorsätzliche Dummheit. Es ist eben Torheit, was eigentlich mit Menschenverstand gar nicht mehr zu erklären ist. Das ist so, als wenn ich auf eine Baustelle gehe und nehme einen Akkuschrauber mit und habe gar keinen Akku drin. Sie nahmen kein Öl mit. Also das ist mehr als nur einfach, ich habe nicht dran gedacht oder ich habe es verpasst oder war halt nachlässig, vergesslich. Es ist eine bewusste Entscheidung gegen das Notwendige. Was ist denn nun in dieser Geschichte? Es steht ja alles für etwas. Wofür steht denn das Öl in diesem Gleichnis? Dieses Öl, das, was sich am Ende als das herausstellt, was wir unbedingt brauchen, was unbedingt notwendig ist, um wirklich dann auch letztlich am Ziel anzukommen. Wofür steht das Öl? Und in vielen Auslegungen und Berichten zu diesem Text, ja, lesen wir, dass damit wohl der Heilige Geist gemeint ist. Und ich finde, das kann man so übernehmen und das kann man so sehen. Und ich lese uns einmal dazu aus Epheser 1, zwei Verse, Epheser 1, 13 und 14. Da schreibt Paulus, In ihm, damit ist Jesus gemeint, in ihm seid auch ihr, nachdem er das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also hier wird darüber berichtet, wie ein Mensch den Heiligen Geist bekommt. Wie das passiert und wann das passiert. Und es wird uns hier relativ eindeutig geschrieben, wenn ihr das Wort der Wahrheit, also das Evangelium, gehört habt und wenn ihr daran gläubig geworden seid, dann werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also das Wort der Wahrheit hören, Bibel lesen oder eben eine Predigt über das Wort Gottes hören und dann daran gläubig werden, es glauben, es annehmen, was da steht. Was ist nun diese große, wenn man das mal ein bisschen zusammenfassen will, was wird uns denn im Evangelium berichtet, worum geht es denn? Und das sind aus meiner Sicht sind das zwei Dinge, die uns im Wort Gottes immer wieder deutlich gemacht werden. Es ist erstens, wir sind verlorene Sünder. Wir sind vor Gott, sind wir nicht in der Lage, also gerecht dazustehen. Wir sind von uns aus, sind wir verloren in seinen Augen. Wir sind für die Ewigkeit verloren, weil in uns nicht die Gerechtigkeit ist, die wir bräuchten, die vor Gott gilt. Wir können aus eigener Kraft vor Gott nicht bestehen. Das ist die eine Tatsache, die uns das Evangelium bewusst macht. Und da müssen wir uns auch stellen. Und das ist das eine und das erste, was wir annehmen müssen für uns. Ich kann von mir aus Gott nicht gefallen. Und das zweite, was uns im Evangelium eben berichtet wird, ist diese wunderbare Tatsache, dass sich Gott dieser Situation angenommen hat. Dass er das nicht akzeptiert, dass es so ist, sondern einen Weg findet, wie wir doch zu ihm kommen können. Und das ist Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen, um dieses Problem zu lösen, uns aus dieser Gottesferne zu befreien und uns die Gerechtigkeit zu verschaffen, die wir vor Gott brauchen. Er hat für unsere Erlösung gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass Recht gesprochen werden kann. Diese Gerechtigkeit ist an ihm vollzogen worden, nämlich die Gerechtigkeit über unsere Schuld. An ihm vollzogen worden am Kreuz. Dort hat er für unsere Schuld gelitten, hat für unsere Schuld bezahlt. Und ihm ist die Gerechtigkeit widerfahren, die eigentlich auch uns widerfahren müsste. Denn gerecht ist es, dass der Sündesold der Tod ist. Das ist gerecht. Das ist vor Gott gerecht. Und das bleibt vor Gott gerecht. Und dieses Recht fordert Gott auch, aber nicht von uns. Sondern stellvertretend fordert er diese Gerechtigkeit von seinem Sohn, der von sich aus ohne Schuld geblieben ist und deshalb für unsere Schuld einstehen konnte und für unsere Schuld Sühne tun konnte. Das ist der Inhalt des Evangeliums, meine Unvollkommenheit und die Vollkommenheit Jesu, die er uns schenkt, die er mir anbietet, die er dir anbietet. Und wenn ich das erkenne und wenn ich das annehme, dann bekomme ich den Heiligen Geist und ich werde mit dem Heiligen Geist versiegelt, so steht es hier, als Unterpfand für die Herrlichkeit. Das heißt, es ist sowas wie eine Garantie, die mir hier ausgesprochen wird. Der Heilige Geist in mir, der wird dafür sorgen, dass ich am Ziel ankomme. So wie dieses Öl, was die Jungfrauen dabei haben, die Garantie dafür ist, dass die an ihr Ziel kommen. Man könnte sagen, dieses Öl, das ist die Energie, die sie brauchen, um anzukommen. Und das ist etwas, was nicht in ihnen liegt, sondern etwas, was von außen kommt. Dieses Öl, das ist nichts aus etwas Eigenes, sondern etwas, was sie sich holen müssen, was sie sich beschaffen müssen. Und wofür stehen denn nun die Lampen? Was sind die Lampen in diesem Text? Und für mich bedeuten diese Lampen, das ist etwas, was ich zeigen kann. Das ist das, was ich vor mir hertragen kann, wo ich ja etwas darstellen kann. Und ich habe das eigentlich unter den großen Begriff gestellt, das ist das, was ich leisten kann. Das ist das, was ich meine, ich kann es beitragen, zu was auch immer. Vielleicht auch zu meiner Errettung. Und das können mitunter ganz gute Dinge sein. Das muss nicht von vornherein schlecht sein, das, was ich da tue. Dass ich den Gottesdienst besuche. Dass ich versuche, Gutes zu tun. Dass ich in der Gemeinde mitarbeite, dass ich bete, dass ich Bibel lese, dass ich einen Taufschein vorweisen kann. Das muss an sich alles nicht schlecht sein. Aber es ist das, was ich leisten kann oder was ich vorweisen kann, und es stellt sich am Ende als nicht tauglich heraus, vor Gott gerecht dazustehen. Paulus macht das einmal sehr wunderbar deutlich im Philipperbrief. Da stellt er einmal so gegenüber, was er vor seiner Bekehrung, was er da alles aufzuweisen hatte. Und wo er mit Fug und Recht behaupten konnte, Mensch, ich stehe eigentlich ganz schön gut da. Er hat das wirklich ernst genommen, seine Frömmigkeit. Er wollte Gott wirklich dienen. Und er war der Überzeugung, dass er das richtig macht. Er hatte auch die äußerlichen Voraussetzungen. Er war aus bekannter als gut situierte Familie, selbst in Bezug auf das Volk Gottes hin. Er war jüdischer Abstammung, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Stamm, ich glaube Benjamin. Also etwas, er stand gut da. Und als er dann von Jesus ergriffen wurde und von Jesus praktisch umgewandelt wurde, dann wird ihm das bewusst, dass ihm das alles nicht hilft. Dass ihm das vor Gott nicht retten kann. Und nicht nur, dass er erkennt, das ist nun einmal nicht brauchbar oder das nützt mir einfach nichts, sondern er erkennt, das ist mir zum Schaden geworden. Und er schreibt es ziemlich drastisch, ich erachte es als Dreck. Es ist etwas, was mich nicht zu Gott hinführt, sondern was mich von Gott trennt, wenn ich es dann ihm vorhalte als Bedingung oder als Beitrag zu meiner Errettung. Und wenn wir irgendwie manchmal in diesem Glauben sind, ja, wir sind doch gar nicht so schlecht und Herr Gott kann doch mit uns zufrieden sein. Zu unserer Rettung nützt das alles nichts. Es ist nicht nur nichts Nützes, sondern es ist zum Schaden, wenn wir darauf unser Heil gründen wollten. Und das wird uns auch hier in diesem Text sehr deutlich gemacht. Am Ende wird diesen 5 törichten Jungfrauen beschrieben oder gesagt, ich kenne euch nicht. Und das ist ja, ich frage mich, was drückt Jesus damit aus, wenn er sagt, ich kenne euch nicht? Das stimmt ja an sich nicht. Jesus kennt die ja. Also er weiß ja, wer die sind. Und man könnte meinen, dass der Herr sagt, ja, ihr habt es verpasst, ihr habt euch nicht genug vorbereitet oder ihr habt einfach versäumt, genug Öl mitzunehmen. Das spielt alles keine Rolle, sondern Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und ich habe in der Bibel, das steht ja nicht nur einmal da, es gibt noch mehrere Stellen, wo Jesus genau das auch sagt. Und ich habe das mal verglichen, was denn dort steht, wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und ich möchte euch jetzt mal ein paar solcher Stellen vorlesen. Einmal aus Lukas 13, ab Vers 25. Es wird eigentlich dasselbe Bild beschrieben. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und wenn ich es mal so in unsere Situation übersetze, könnte man sagen, aber wir haben doch vor dir gegessen und getrunken. Man könnte sagen, wir haben doch das Abendmahl gefeiert. Wir haben doch in den Straßen gesessen, wo du gelehrt wirst, aber wir waren doch da, wir waren doch im Gottesdienst. Und Jesus sagt trotzdem, ich kenne euch nicht. Und in meiner Bibel hier steht unten drunter eine ganz kurze Fußnote. Christliche Aktivität darf mit Erlösung nicht verwechselt werden. Eine andere Stelle aus Matthäus 7. Ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der an den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das wirft natürlich auch viele Fragen auf. Zum Beispiel, wie kann das überhaupt sein, dass jemand in Jesu Namen solche Dinge tun kann, der mit Jesus gar nicht verbunden ist? Und trotzdem macht dieser Text deutlich, selbst wenn es so wäre, selbst wenn es so ist, sind diese Dinge, auch wenn sie noch so kraftvoll dastehen, die dienen nicht dazu, dass ich vor Gott gerecht dastehe. Die bringen mich nicht zum Heil. Und dazu möchte ich noch eine letzte Stelle uns sagen, die für mich eigentlich die entscheidende ist. Lukas 10, Verse 17, 19 und 20. Es ist folgende Situation: Jesus hat ja einmal 70 Jünger ausgesandt und sie mit Vollmacht ausgestattet und ihnen gesagt, geht in die Orte und redet vom Reich Gottes und heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und ich möchte jetzt, und jetzt ist die Situation, wo diese wiederkommen. Und die sind total begeistert. Ab Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und der Herr sprach zu ihnen, das ist Vers 18, das lese ich mal mit, ich schaute den Himmel wie einen Blitz vom Himmel herabfallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Hier rückt Jesus mal klar, worum es denn geht. Das ist alles schön und gut, wenn ihr diese Vollmacht, die bekommt ihr von mir, und die dürft ihr ja auch nutzen und die habt ihr gerade erlebt. Aber das ist nicht das, worüber ihr euch vordergründig freuen sollt. Das ist nicht das, was euch letztlich hilft. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und darauf kommt es an, dass unser Name im Himmel angeschrieben ist. Und dazu könnten wir wieder sagen, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Oder ich könnte es mit 1. Johannes 5, Vers 12, kann ich das genauso sagen. Da steht, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist dasselbe. Ob ich da den Heiligen Geist einsetze, ob ich da Jesus einsetze. Ich kann auch Gott Vater einsetzen. wird uns an anderer Stelle gesagt, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis davon, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn ich Gott zum Vater habe, dann habe ich auch Jesus und dann habe ich auch den Heiligen Geist. Die drei, die gibt es nämlich nur im Dreierpack. Die tauchen nie alleine auf. Da, wo der Vater ist, ist auch der Sohn und ist auch der Heilige Geist. Da, wo der Heilige Geist ist, ist auch Jesus und ist auch der Vater. Und da, wo Jesus ist, ist auch der Vater und ist der Heilige Geist. Das gibt's nicht, dass mir einer davon fehlt. Oder dass ich mich nur auf einen berufen könnte oder müsste. Wenn wir einmal bei Jesus ankommen, dann können wir nicht vor ihm stehen, aber wir haben doch. Wenn wir den Satz so anfangen, ist es schon vorbei. Das machen uns diese Stellen deutlich. Wir haben doch vor dir gegessen. Wir haben doch im Gottesdienst gesessen. Wir haben doch große Dinge getan. Ich habe doch Gutes getan. Ich habe doch. Wenn wir bei Jesus ankommen, dann können wir nur sagen, du hast doch. Du hast doch. Du hast alles vollbracht. Du hast das Heil für mich erworben. Das ist der einzige Grund, worauf ich mich stützen kann, dass ich jetzt bei dir Einlass finde. Das ist der einzige Grund. Ich habe dir nichts zu bringen. Ich habe nichts aufzuweisen. Und das ist befreiend. Das ist so befreiend. Lassen wir es uns doch mal durch den Kopf gehen. Was wäre denn, wenn es nicht so wäre? Was wäre denn, wenn wir etwas mitbringen müssten? Wenn das tatsächlich zählen würde, ich habe doch auch das und das getan. Es würde erstens, würden wir damit ausdrücken, das, was du, Jesus, getan hast, ist zwar alles schön und gut, aber es hat nicht gereicht. Ich musste trotzdem noch was leisten. Und damit würden wir dieses wunderbare Erlösungswerk von Jesus kleinreden. Wir würden es ja vielleicht sogar zunichte machen. Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Und ich kann mir nicht anmaßen und sagen, ich muss aber doch noch was dazu beitragen. Und was würde es noch bedeuten? Es würde bedeuten, wir könnten nie sicher sein. Wir könnten nie sicher sein, ob es reicht. Ob das, was ich noch dazu leiste, ob das dann auch reicht. Und das ist das, was ja alle anderen Religionen ausmacht. Es gibt nirgends eine Heilsgewissheit. Und genau das will uns Jesus aber schenken, dass wir uns unseres Heils gewiss sind. Weil nämlich er für alles gesorgt hat, weil es nicht auf mich ankommt, weil er das nicht zur Bedingung meiner Erlösung macht, was ich leiste oder was ich nicht leiste. Und es war für mich eine so erstaunliche und krasse Entdeckung. Ich kann mir das Heil bei Gott nicht verdienen. Ich kann es aber auch nicht verlieren. Ich kann es auch nicht verlieren durch das, was ich tue oder das, was ich nicht tue. Wenn ich angenommen habe, dass Jesus für mich bezahlt hat, dann kann ich dieses Heil nicht wieder verlieren. Und auch das wird in dieser Geschichte deutlich. Schauen wir es uns an. Eingeschlafen sind sie alle. Die sind alle müde geworden und die sind alle eingeschlafen, auch die Klugen. Und die haben geschlafen bis zum letzten Moment. Die mussten geweckt werden, als der Herr kommt. Das ist nicht die Tragik. Und wer wollte das nicht eingestehen und zugeben, dass auch wir in unserem Glauben müde werden? Dass wir sogar einschlafen, dass von unserem Glauben manchmal nichts zu sehen ist. Es ist nichts zu finden von Vertrauen, von Hingabe, von Leidenschaft, von Geduld, von Hoffnung. Da gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir es einfach nicht mehr auf die Reihe kriegen, es wirklich zu glauben, dass Gott es gut meint. Das darf sein. Das trennt mich nicht von Gott. Ich kann das Heil dadurch nicht verlieren. Sie sind alle eingeschlafen. Entscheidend ist, dass die einen ihre Lampen wieder entfachen konnten. Warum? Weil sie Öl hatten. Und die anderen hatten keins. Und jetzt ist der Punkt, wo es sich trennt. Bis dahin sind die alle gemeinsam unterwegs gewesen, also zumindest dem Anschein nach. Und es ist nicht aufgefallen. Es ist nicht aufgefallen. Die konnten sich bis jetzt, konnten die einfach so mitschwimmen. Entweder haben sie noch kein Licht gebraucht, weil es noch hell war, ich weiß es nicht. Jetzt ist der Punkt, wo es drauf ankommt. Und die einen merken, unsere Lampen verlöschen, wir haben kein Öl. Und jetzt diese Frage, könnt ihr uns nicht abgeben von eurem Öl? Und das ist auch so ein Punkt, der hat mich immer ein bisschen gestört an diesem Gleichnis. Als gelernter DDR-Bürger lässt man sich immer was einfallen und man fragt sich, also 5 Lampen für 10 Leute, das hätte gereicht. Das hätte gereicht. Aber hier steht ausdrücklich nein. Weil es eben in Glaubensfragen und in der Heilsfrage nicht geht. Der Glaube meines Nächsten nützt mir nichts. Und ich kann mir von seiner Gottesbeziehung nichts in meine holen. Ich kann die nicht übertragen bekommen, ich kann die nicht erben. Die brauche ich selber. Darum muss ich mich selber kümmern. Ich muss selber annehmen, das, was Jesus für mich getan hat. Das wird hier deutlich. Und hier wird auch noch deutlich, ich habe lange Zeit, mich um dieses Öl zu kümmern. Aber in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, ist es zu spät. Die 5 ziehen los und wollen sich dieses Öl besorgen. Und dann kommen die irgendwann an, auch beim Fest, und wollen Einlass finden, aber sie bekommen keinen Einlass. Und da spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob die nur Öl hatten oder nicht. Das wird hier überhaupt nicht benannt. Wenn Jesus wiederkommt, ist es zu spät. Das ist im Übrigen die gleiche Situation, wenn wir einmal sterben werden. Das ist die gleiche Situation, das wird an anderer Stelle auch in der Bibel bezeugt, will ich jetzt nicht darauf eingehen. Das sind so die 2 Sachen, die man da sehen muss. Solange wir hier auf dieser Erde leben oder solange diese Erde besteht, ist die Tür offen. Aber dann ist sie eben zu. Und das macht mich ein bisschen betroffen, wenn wir das hier so lesen. Das sind die 10 gemeinsam unterwegs. Aber doch auf völlig verschiedenen Wegen. Als Gemeinschaftsleute, da glaube ich, kennt jeder irgendwie so dieses Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Und die beiden, die sind schön voneinander getrennt. Der eine, der geht halt so schmal, da durch Natur und was weiß ich, an frischem Quellwasser vorbei. Und der breite Weg, der geht da am Theater und am Fußballstadion oder was weiß ich wo vorbei. Eigentlich ist das ein völlig falsches Bild. Die beiden Wege, die können parallel übereinander liegen. So wie wir es an dieser Geschichte sehen. Die beiden Wege, die können parallel übereinander liegen. Es kommt darauf an, durch welche Tür ich gehe und auf welcher Basis ich stehe. Habe ich mein Leben auf Jesus gegründet? Oder bin ich eben der Meinung, ich komme da selber an? Und das ist die Frage an uns, das ist auch die Frage an uns als Gemeinde. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, haben wir Acht aufeinander. Ich weiß nicht, ob die 5, die Öl hatten, ob die das mitgekriegt haben, dass die anderen 5 kein Öl hatten. Und wenn sie es gemerkt haben, haben sie nichts gesagt. Und ich denke, das ist eine Herausforderung an uns, dass wir doch Acht haben, Mensch, und uns vielleicht auch ab und zu mal fragen, wenn wir denn den Mut aufbringen, worauf gründest du eigentlich deine Errettung? Oder bist du dir deines Heiles gewiss? Und wenn ja, warum? Denn darauf können wir eindeutige Antworten geben. Darauf müssen wir eindeutige Antworten geben. Errettung und Heil kommt nur von Jesus und zwar nur von ihm. Und da kann ich alles andere streichen. Das ist alles am Ende Verlust, um nochmal auf Paulus zurückzukommen, wie er es beschreibt. Auf der Habenseite steht für uns nur Jesus und nichts anderes. Ja, ich wünsche uns das, dass wir das aus dieser, dass wir das aus diesem Text lesen, dass es uns nicht Angst macht oder uns ständig fragen lässt. Eine Überraschung aus diesem Text noch zum Schluss. Der letzte Satz, Vers 13, steht es noch da? Ja, darum wachet, weil ihr weder Tag noch Stunde wisst. Ich denke, das ist so ein bisschen ein Satz, der manche Christen, manche wirklich ernsthafte Christen so ein bisschen Angst macht. Was ist denn, wenn ich mal nicht wach bin? Wenn ich mal nicht aufpasse? Und in diesem Text wird uns eben beschrieben, diese Jungfrauen haben geschlafen. Also mit Wachen kann hier nicht gemeint sein, dass ich ständig auf der Hut bin, dass mir ja nichts passiert, was mir am Ende das Heil streitig macht. Wachsein heißt, an Jesus gebunden zu sein. Das heißt Wachsein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wachsein heißt, mich auf das zu verlassen, was Jesus getan hat. Auch wenn wir mal, ja, das Vertrauen schwindet, wenn ich über meine Angst nicht mehr beherrschen kann. Ich bleib im Boot, ich bleib bei Jesus. Auch wenn ich ihn nicht verstehe, das heißt wachen. Das heißt nicht, dass ich nicht fallen kann. Das heißt nicht, dass ich nicht schuldig werden kann. Das heißt nicht, dass ich ständig vor Gott gut dastehen muss. Diese Angst will uns dieser Text nehmen. Dieser Text ist nicht da, um Angst zu machen, sondern um zu befreien und uns hinzuweisen auf das, worauf es ankommt. Und das wünsche ich uns, dass uns das begleitet, diese freimachende Botschaft. Jesus hat alles vollbracht und ich kann einmal vor Gott stehen und sagen, ich habe nichts, aber du hast. Du hast alles vollbracht und deshalb stehe ich hier und freue mich drauf, dass ich jetzt bei dir rein darf, weil du alles vollbracht hast. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für das, was du für uns getan hast, für die Erlösung, die du vollbracht hast. Und wir danken dir, dass du uns auch ans Ziel bringst. Dass es nicht von uns, von unserer Leistung, von unserem Vermögen oder auch Unvermögen abhängt, was aus uns wird. Du, Herr Jesus, hast dazu alles getan, dass wir vor Gott gerecht dastehen, dass wir das Reich bei dir einmal Einlass finden. Und Herr, wir bitten dich ganz sehr, dass du das jedem, der das noch nicht ergriffen hat, dass du es jedem deutlich machst, Herr, dass wir uns allein auf dich stützen können und auch uns nur allein auf dich zu stützen brauchen. Mehr ist nicht nötig. Und Herr, ich bitte dich, dass wir ja, unseren Mitmenschen so begegnen und so sehen, dass wir uns auch gegenseitig darauf hinweisen, alles ist in dir und alles haben wir durch dich und du bist der, der uns das Leben schenkt. Herr, wir preisen dich und wir geben dir die Ehre und wir danken dir von Herzen. Amen.